herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Masters of the Digital Universe. Ich habe heute die große Ehre, Moritz Kuhn zu begrüßen. Hallo Moritz.
Hallo Lennart.
Moritz nimmt sich heute die Zeit, um mit mir über den Outdoor-Markt zu sprechen. Moritz und mich verbindet da nicht nur eine gemeinsame private Leidenschaft, sondern auch den Umstand, dass wir uns auf einer Projektseite kennenlernen durften. Moritz durften wir als Accelerate bei Haglöfs unterstützen, das ganze Thema Digitalstrategie mit aufzubauen. Moritz selbst ist jetzt mittlerweile auch als Strategieberater im Bereich digitaler Vertrieb unterwegs, ist also heftiger Konkurrent von uns, aber nein, natürlich auch ein ganz starker Partner von uns und bringt einfach seine jahrelange Erfahrung von Haglöfs, Zalando und Adidas mit an den Tisch vieler Brands und vieler Händler, aber vor allem vieler Brands. Und wir wollen heute mal etwas auf den Outdoor-Markt schauen, mal die Entwicklung der letzten sehr, sehr harten und unwirklich scheinenden 12 Monate Revue passieren lassen und natürlich auch nach vorne gucken und sagen, was sind eigentlich für Entwicklungen daraus entstanden? Wer ist vielleicht als Gewinner jetzt aus dieser Zeit hervorgegangen? Wer hat noch härter zu kämpfen als vorher? All diese Fragen werde ich Moritz stellen und wir beide werden uns jetzt die nächsten knapp 30 Minuten darüber unterhalten. Und ja, toll, dass ihr zuhört. Moritz, ich starte auch direkt rein. Ja, Outdoor, ein Riesenmarkt, ein wahnsinnig spannender Markt, schon in normalen Zeiten. Und dann machte es Rums, der Lockdown kam letzten März und alles stand erstmal still, oder?
Ja, Lennart, danke für die Einladung. In der Tat, letztes Jahr, ziemlich um diese Zeit, Mitte März, ging das eigentlich los, dass erstmal alle sehr nervös wurden, Lockdown, und man wusste wirklich nicht, wie es sich entwickelt. Jetzt nach einem Jahr hat man, glaube ich, ein bisschen besseres Verständnis dafür, was passiert, wie der Kunde tickt und wie man auch im Handel damit umgehen muss. Aber ja, in der Tat, das vergangene Jahr war, glaube ich, für alle sehr intensiv. Ich denke, dennoch kann man sagen, dass Outdoor eigentlich als einer der Gewinner aus dieser Pandemie rausgehen wird, weil dem Kunden, dem Endkonsumenten doch klar geworden ist, dass er eigentlich gerne Zeit in der Natur draußen verbringen möchte und das auch tut.
Also ich persönlich habe ja letztes Jahr wahrscheinlich wie viele andere auch, versucht, noch Fahrräder zu kaufen, noch irgendwelche Sport-Fitnessgeräte für zu Hause oder den Garten, neue Bergstiefel, Schlitten. Auf einmal kamen Schlitten wieder ganz stark in Mode, Schlittschuh. Ja. So, und immer hatte ich das Gefühl, alles war ausverkauft.
Ja, gerade beim Thema Fahrrad ist es auch definitiv so. Da gibt es ganz wenig Händler, die das sozusagen so gut prognostiziert haben, dass sie frühzeitig sich wieder Bestand zugelegt haben. Also ich glaube, Fahrrad.de, Internetstores, ist da einer der großen Gewinner, weil sie sehr, sehr frühzeitig und rechtzeitig geschaut haben, dass sie wieder Ware bekommen. Aber im Grunde genommen waren es bei fast allen Händlern die Hardware ausverkauft. Das stimmt. Diesen Effekt konnte man, glaube ich, nicht vorhersehen. Insofern ist deine Wahrnehmung mit Sicherheit richtig, dass in vielen dieser Hardwaren-Segmente die Händler ausverkauft waren.
Aber es gab natürlich auch ganz, ganz große negative Einflüsse, vor allem wahrscheinlich durch den geschlossenen oder weitgehend eingeschränkten und geschlossenen stationären Fachhandel.
Absolut. Also ich glaube, wenn man auf die Outdoor-Branche schaut, dann muss man feststellen, dass die noch relativ wenig im Online-Vertrieb unterwegs ist. Also der Anteil von Online ist vermutlich noch deutlich unter 30%. Also gibt es natürlich wenig gute Studien zu, aber wenn wir das vergleichen mit der mit dem Rest der Sportbranche, vielleicht einfach nur Running oder Fußball, die ja dominiert sind von großen Marken, da ist das schon deutlich bei 30% und höher, der Online-Vertrieb, und das ist im Outdoor definitiv nicht der Fall. Ich schätze das auf knappe 20%, und das bedeutet natürlich, wenn 80% des Vertriebs geschlossen sind, dann kann das für den gesamten Markt nicht positiv sein.
Was haben denn Händler oder auch Marken, die genau in so einer Situation gesteckt haben, was haben die denn gemacht letzten März, April, Mai? War das Firefighting, ein super schneller Einstieg ins oder ein stärkerer und schnellerer Einstieg ins Digitalgeschäft? Was waren so Abwehrreaktionen?
Ja, ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen, von Schockstarre und ich weiß nicht, wie es weitergeht und mache gar nichts, hin zu sehr kreativen, ich mache Videoberatung im Store und verkaufe quasi aus dem Store raus, sogar erstmal ohne große Website, weil ich meine Kunden kenne, hin zu, ich versuche irgendwie entweder meinen existierenden Online-Shop irgendwie besser zu platzieren und über Marktplätze zu verkaufen, also sozusagen über die unterschiedlichen Online-Kanäle zu verkaufen, aber auch vielleicht Werbung zu machen, Social Media und so weiter. Also da haben wir echt alles gesehen. Dann haben natürlich die schon relativ weit waren, was diese digitalen Vertriebskanäle betrifft, die haben ja durchaus dann auch davon profitiert, weil sie eben die Schließungen verkraften konnten, ne? Also sobald dein Online-Vertrieb im Bereich für über 50% vom Gesamtvolumen ausgemacht hat, hat der April-Lockdown letztes Jahr zum Teil gar nicht negativ von der Umsatzentwicklung reingespielt, weil meistens der Online-Vertrieb dann weit über 100% gewachsen ist. Das heißt, in der Summe sind die dann entweder flat geblieben oder knapp gewachsen sogar, trotz aller geschlossenen Läden.
Ja, Wahnsinn. Die Fälle kenne ich auch. Ich glaube, jetzt aus einer Markenherstellerperspektive würde ich dir da auch total recht geben. Ich glaube, je professioneller man schon aufgestellt war und je höher man natürlich so das ganze Thema Online-Zentrierung schon ins gesamte Geschäftsmodell mit eingeführt hatte, desto schneller konnte man natürlich auch in dem Sinne dann reagieren, beziehungsweise war natürlich schon da. Und die Kunden haben ja den Weg gefunden zu denen, die Sortiment hatten und online das angeboten haben oder angeboten anbieten konnten. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal nicht nur nach zurückgucken auf quasi die Gewinner-Verlierer, sondern auch ein bisschen verstehen, hat sich denn deiner Ansicht nach in der Branche jetzt so das Mindset in Richtung stärkerer digitaler Vertrieb, stärkerer auch Direktvertrieb an den Kunden, hat sich das durch die Krise denn jetzt verändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde schon sagen, dass sich, also verändert weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen, sondern dass, ich glaube, dass den meisten Entscheidern noch deutlicher wurde, dass es notwendig ist, egal ob ich jetzt Händler bin oder ob ich Marke bin, dass das Online nicht böse im eigentlichen Sinne ist, sondern eben ein weiterer Kanal, und man sich Gedanken machen muss, wie man die unterschiedlichen Kanäle aufeinander abstimmt und nutzt und sozusagen das Gute daraus zieht. Denn die Preistransparenz ist da durch Online, das ist relativ klar. Man muss halt damit umgehen. Und ich glaube, das ist den Menschen deutlich klarer geworden, und man hat vielleicht eher gemerkt, dass man das noch beschleunigen muss, seine Strategien, die man in dem Bereich wahrscheinlich schon hatte.
Wie würdest du denn jetzt das bewerten? Jetzt habe ich ja eher nach dem Mindset gefragt, aber jetzt mal grundsätzlich die Kräfteverhältnisse auch, wenn man sich jetzt, sagen wir mal so, das Handelsspektrum anschaut, auch für dieses Jahr. Ich denke ja mal, dass jetzt große Warenhäuser nicht die gleichen Mengen geordert haben oder abnehmen wollten wie noch im letzten Jahr, beziehungsweise im vorletzten Jahr, fürs letzte Jahr. Und wahrscheinlich die verstärkt die Nachfrage eben dann durch Online-Händler gekommen ist oder Händler mit einem stärkeren Online-Geschäft und gleichzeitig natürlich vielleicht eben auch über Consignment-Modelle auf marktplatzähnlichen Plattformen.
Ja, absolut. Also was wir ganz klar im Markt sehen, ist eine deutliche Verschiebung des Risikos. Also der Händler im eigentlichen Sinne, egal ob das jetzt ein digitaler Händler ist oder ein sehr stationärer oder ein Hybrid, wie auch immer, ist nicht mehr bereit, so viel Ware vorab zu kaufen, um sie dann wieder zu verkaufen. Und die Marken merken das natürlich auch. Und das heißt, wir müssen entweder in Form von Marktplatz- oder Consignment-Modellen dort das Risiko übernehmen des Bestandes. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass der Anteil von Direct-to-Consumer, also von selbstgemanagtem Bestand, deutlich hoch geht und das Risiko auf die Marken übergeht. Ob man das dann gut findet oder nicht, ist, glaube ich, völlig egal, weil das ist die Entwicklung und man muss eben schauen, dass man intern als Marke im Direct-to-Consumer-Segment eben diese Handelsfähigkeiten aufbaut, eben Bestand zu planen, einzukaufen und ihn auch dann zu verkaufen, also eine klassische Handelstätigkeit eigentlich. Das ist der Kernpunkt, den man sieht, also dieses neue Risiko besser zu managen.
Aber bleibt jetzt mal dem Gros der Marken überhaupt noch diese Zeit, sich dementsprechend aufzustellen intern?
Ja, ich glaube, auch da hängt es wieder davon ab, wo jede Marke zum aktuellen Zeitpunkt, vielleicht vor Corona und jetzt, bereits steht. Wie hoch ist der Anteil von Direct-to-Consumer? Aus meiner Perspektive muss der Anteil mindestens um die 35% sein, dass man einigermaßen sozusagen aus der Situation gut rauskommt, jetzt mal aus der Markenperspektive. Das soll nicht bedeuten, dass der Anteil dann irgendwann auf 60, 70, 80, 90% gehen muss, überhaupt nicht, denn für den Konsumenten wird Monobrand immer relevanter bleiben, als bei nur einer Marke einzukaufen. Insofern muss die Marke sich schon einstellen, ihren eigenen Direct-to-Consumer-Vertrieb, also Own Retail, Own E-Commerce, mit dann den Marktplätzen und weiteren Consignment-Modellen als sozusagen Managed Space voranzutreiben.
Also ich glaube, Moritz, du meinst jetzt gerade nicht Monobrand, sondern Multi-Brand aus einer Consumer-Perspektive.
Ja, ganz genau.
Alles andere hat gepasst.
Ja, aber ich wollte nur gucken, ob du aufpasst, Lennart.
Ja, perfekt. Also ich passe noch auf. Und ich hake natürlich da so drauf rum, weil mich natürlich sehr, sehr interessieren würde, wie weit jetzt auch die Schere aufgeht zwischen den unterschiedlichen Marken. Du hast ja jetzt schon gesagt, diejenigen, die vor Anfang der Krise schon einen hohen oder einen höheren Anteil an Direktvertriebsumsätzen hatten. Ja, knapp über 30% hast du mal als relevante Größe genannt vorhin. Die haben diese Krise sicherlich besser meistern können als die Brands, die sich bisher fast ausschließlich auf den Wholesale konzentriert haben. Und für mich ist ja jetzt so die spannende Frage, wie entwickelt sich das denn weiter? Also geht die Schere immer weiter auf und irgendwann bist du quasi als Marke dann abgehängt. Wenn du schon diesen Mindset-Shift jetzt nicht in der Branche siehst, was siehst du ansonsten jetzt perspektivisch für tektonische Verschiebungen?
Ja, also wir haben ja da die Marken- und die Händlerseite und auf der Markenseite definitiv, Entschuldigung, sehe ich das schon so, dass wenn die Strategie sich jetzt nicht auf diese neuen digitalen Kanäle und das Thema Marktplatz und Consignment sozusagen einlässt, dann sehe ich das schon als sehr, sehr schwierig langfristig zu überleben, ehrlicherweise. Das heißt, da muss es schon eine Anpassung geben. Einige merke ich schon, die jetzt in dem letzten Jahr gesagt haben, oh, wir müssen jetzt ganz schnell auch über Marktplätze verkaufen, dies und jenes, und versuchen ziemlich Hauruck-Aktionen zu machen. Und was ja auf der einen Seite gut ist, weil sie merken, es ist ein relevanter Kanal, der bespielt werden muss. Andererseits, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man das von vornherein richtig aufsetzt. Und da sehe ich schon in einigen Fällen, dass da mehr Aktionismus stattfindet, als das Ganze sozusagen einmal sauber aufzuziehen. Insofern, je früher das verstanden ist und umgesetzt und angegangen, desto besser. Aber nochmal, man muss schon für sich überlegen, dass Direct-to-Consumer einen großen, relevanten Teil ausmacht. Und hier geht es ja wie immer um Kundenzugang auf der einen Seite. Allerdings über Marktplatz und Consignment hat man nicht diesen direkten Kundenzugang, aber man hat eben Bestand, Sortiment und Preiskontrolle. Ja. Und dann haben wir aber auch die Händlerlandschaft, das hatten wir ja auch schon eingangs gesagt, dass online einfach ein weiterer Kanal ist, den man einbinden sollte. Und dann gibt es eben seinen eigenen Online-Shop. Es gibt die verschiedenen Marktplätze, die es gibt. Dann kann man natürlich auch über Consignment-Modelle, wenn man kein Marktplatz werden möchte, nachdenken. Also das halte ich schon für sinnvoll, denn der Kunde, der Endkonsument, der erwartet mittlerweile eigentlich, dass er über die verschiedenen Kanäle einfach einkaufen kann und kommunizieren kann. Und insofern sollte man das schon sehr ernst nehmen.
Jetzt, wenn ich mir jetzt mal den Gesamtmarkt nochmal anschaue, dann muss der ja mit so einer hohen Abhängigkeit vom stationären Handel insgesamt ja geschrumpft sein über das letzte Jahr.
Das heißt,
es wird ja noch diskutiert, ob das jetzt 5 oder 10% oder was auch immer ist, aber da kommen ja dann irgendwann Zahlen raus. Aber in der Größenordnung hat man also einen ordentlichen Dämpfer bekommen, obwohl natürlich, wie beschrieben, anfangs so Naturburschen wie ich alles Mögliche kaufen wollten und dann halt eben im Zweifel nicht bekommen haben. Aber abgesehen davon sprechen wir einfach über einen geschrumpften Markt. Jetzt sind wir 2021, mitten in der dritten Welle. Viel Besserung ist jetzt ja erstmal nicht in Sicht. Das heißt, der Sommer kommt zwar und dann hoffentlich ein Winter, der wesentlich entspannter ist. Aber es ist natürlich sicherlich jetzt auch nicht das beste erste Quartal gewesen, was man sich träumen kann aus einer Outdoor-Perspektive. Ich würde jetzt ja mal davon ausgehen, dass alle, die letztes Jahr, sagen wir mal, Dämpfer bekommen haben, was ja der Großteil der Branche, die Mehrheit der Branche auf jeden Fall betrifft, das hat ja Auswirkungen gehabt auf die Ordermengen, die in Richtung Neuware gegangen sind. Gleichzeitig gibt es ja wahrscheinlich auch noch irgendwo, entweder in Asien noch am Ausfuhrhafen oder hier in großen Warenlagern, gibt es noch reichlich Altware in Anführungsstrichen, die ja auch erstmal noch den Weg zum Kunden finden muss. Das heißt, für mich wäre jetzt die Interpretation für den Markt, erstens, Neuware ist wurde begrenzt geordert. Das heißt, man hat insgesamt wahrscheinlich, kommt man dieses Jahr gar nicht volumenseitig auf ein Niveau wie 2019, weil gar nicht genug Ware ist auf dem Markt. Und gleichzeitig gibt es ganz viel Altware, die auch noch verkauft werden muss, beziehungsweise irgendwas damit gemacht werden muss. Das würde ja für mich jetzt wiederum heißen, als alten Händler, es wird zu erwarten sein, dass es sehr, sehr starke Vergünstigungen gibt, nicht nur auf einer Handelsseite, sondern letztlich ja auch aus einer Markenperspektive, die Teile ja auch noch vom Hof kommen, kriegen müssen. Wie gehst du mit den zwei Hypothesen um? Also einmal weniger eingekauft, das heißt weniger Neuware auf dem Markt, also aus einer Gesamtperspektive, und zweitens noch ordentlich Altware auf dem Markt, die verscherbelt wird.
Ja, also aus einer Gesamtmarktsicht ist das mit Sicherheit so, dass wir dann Herausforderungen sehen in 2021, ob der Gesamtmarkt mehr Teile umsetzen wird oder nicht. Vielleicht kurz auf das Thema Altware einzugehen. Also was natürlich die Krise im März, April letzten Jahres bewirkt hat, ist, dass sowohl Händler bei den Marken zum Teil weniger oder versucht haben, Ordern zu canceln. Und dann wiederum auch die Marken hier und da versucht haben, bei den Fabriken Ordern zu canceln. Das allerdings in einem sehr moderaten Maß, also jetzt nicht dramatisch, aber hier und da ist das passiert. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass für die Winter 20-Saison gute 5 bis 10% weniger produziert wurden als ursprünglich gedacht. Was dann aber auch mit einem einigermaßen Aufleben über Online vielleicht auch dazu führt, dass gar nicht so dramatisch viel Altbestand von der Gesamtbranche verfügbar ist. Es gibt natürlich Sonderbereiche wie Alpin Skier, was natürlich ein besonders hart getroffener Bereich ist. Da mag das vielleicht ein bisschen schwieriger und anders sein. Allerdings war da der Preisverfall vor der Krise schon enorm hoch. Und ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass natürlich die bekannten Clearance-Händler, nennen wir sie mal primär die Shopping-Clubs, durchaus von dieser Problematik profitieren, weil eben Überbestände da sind. Aber es hängt wirklich sehr unterschiedlich von Marke zu Marke. Also es gibt einige Marken, die mit Sicherheit ihre Bestände da deutlich besser im Griff haben, wo der Anteil des Clearance weit unter 10% liegt. Und dann gibt es eben auch Marken, bei denen das eben nicht der Fall ist. Und vermutlich bei denen, die eben sehr, sehr stationär unterwegs waren, wo der Anteil stationärer Verkäufe vorher sehr hoch war, bei denen ist natürlich dann das Altwaren-Thema deutlich schwieriger. Genau, und jetzt auf 21 geschaut, ist es nicht ganz so leicht zu sagen. Ich glaube schon, dass die Marken einigermaßen konstant bestellt haben zu 2020, sogar wahrscheinlich einen Ticken mehr. Also ich erwarte in 2021 ein Wachstum zu 2020, was die Rausverkäufe betrifft. Das ist aber natürlich sehr stark abhängig von den ganzen politischen Entscheidungen und der Virus-Pandemie-Entwicklung in den nächsten Monaten. Aber wenn wir es einigermaßen vergleichbar zu 2020 sehen, was die Lockdowns betrifft, dann erwarte ich schon eine Steigerung in 2021.
Und eine ganz klare Profiteure davon, Online-Marktplätze?
Ja, ganz klare Profiteure sind auf jeden Fall die Online-Marktplätze. Also da haben wir ja natürlich ein Amazon, wird da immer genannt, Zalando definitiv, aber auch die anderen Händler, die zum Marktplatz werden. Das ist ein About You, das ist in unserer Branche natürlich ein Spotcheck, ein Engelhorn, die dort unterwegs sind. Die werden mit Sicherheit zu den Profiteuren gehören. Aber dann natürlich auch, hatten wir vorher gesagt, Bergfreunde, Bergzeit, Camps, also Internetstores, wo Fahrrad.de dazu gehört. Das sind definitiv die großen Gewinner dieser Krise.
Wenn du jetzt, ja, jetzt neuerdings darfst du das ja eine Marke mal beraten dürftest aus dem Outdoor-Bereich und du merkst, ja, so ganz sind sie noch nicht zukunftsfähig aufgestellt, so wie du das gerade beschrieben hast, ja, in Richtung mehr Fokus auf Direktvertriebsmodell, sei es jetzt über einen eigenen Webshop oder über einen Marktplatz oder dann eben in direkter Art und Weise. Das packe ich jetzt mal zusammen. Oder ja, das ganze Thema marktplatzähnliche Modelle im Kontext Consignment. Was wäre so dein Ansatz zu sagen, das ist die Richtung, in die ihr gehen müsst und versucht das doch mal Schritt für Schritt zu machen? Also welche Maßnahmen wären für dich da am relevantesten?
Ja gut, klar, am Anfang geht es natürlich immer erstmal um das Thema Strategieentwicklung, ne? Dass man sich überlegt und schaut, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wo in welche Richtung geht der Markt, wohin verschieben sich die Konsumenten, was ist die Erwartungshaltung des Konsumenten, und basierend darauf natürlich musste man sich dann überlegen, okay, wenn der Konsument primär in diesen Kanälen unterwegs ist, was Werbung und Vertrieb betrifft, wie kann ich mich da positionieren und wie kann ich sozusagen meinen eigenen Auftritt dorthin entwickeln? Und dann, also, wie meine digitale Vertriebsstrategie sozusagen aufbauen. Aber die muss natürlich abgestimmt sein mit meinem klassischen Wholesale, dass ich damit nicht andere Partner verärgere. Das ist sozusagen diese Balance in der Strategie aufzubauen. Da geht es um Sortiment, da geht es um Preis, da geht es um Trade Terms, da geht es um viele dieser Themen. Also das muss einmal strategisch aufgebaut sein. Und dann natürlich auch, wie setze ich das Ganze um? Also das eine ist schön zu wissen, ich möchte irgendwie bei den Marktplätzen sein, aber wie mache ich das? Welche sozusagen Middleware nutze ich? Wie baue ich die Logistik dazu auf? Sollte ich die Logistik des Marktplatzes nutzen? Wir kennen das bei Amazon Fulfillment, Zalando hat Fulfillment, About You hat sein eigenes Fulfillment. Sollte ich das nutzen, ja oder nein? Wann macht das Sinn? Sollte ich versuchen, eigene Schnittstellen zu diesen Marktplätzen zu bauen oder eben über eine Middleware zu gehen? All diese Fragen des sehr operativen Umsetzung, das muss natürlich auch vorab geklärt sein, dass man da nicht in Probleme läuft.
Also für alle, die genau diese Fragen im Kopf haben, ja, bitte gerne direkt auf Moritz zu gehen oder auch gerne auf uns. Die Fragen kennen wir auch ganz gut, aber Moritz natürlich als absoluter Experte im vor allem natürlich im Outdoor- und im Sportsbereich, aber auch darüber hinaus aus einer Markenperspektive sehr stark zu empfehlen. Da kann dir nur Danke sagen jetzt für den kurzen, aber intensiven Austausch. Hat sehr viel Spaß gemacht, Moritz.
Danke dir, Lennart. Ich habe zu danken.
Und ich hoffe natürlich, vor allem unsere Zuhörer fanden es kurzweilig und haben rausgehört, bei welchen Shops sie bald noch mehr Ware bekommen, falls sie jetzt gerade noch ausverkauft ist, welche Händler vor allem zu den Gewinnern gehören oder welche Herausforderungen Markenhersteller stehen, aber welche Herausforderungen auch zu meistern sind, haben auch viele über die letzten Monate beweisen können, und das macht ja Hoffnung für die Zukunft, und so sollte jeder Podcast enden, mit Hoffnung. Also alles Gute an euch Zuhörer und vielen, vielen Dank nochmals an dich, Moritz.
Danke auch.
Tschüss.
Ciao.